Guten Morgen. Die Predigt heute heißt Die Beschreibung des himmlischen Lebens. Die Beschreibung des himmlischen Lebens. Und ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ich diesen Titel nenne. Lasst mich den Predigttext für heute lesen. Vielleicht könnt ihr euch dann mehr darunter vorstellen. Heute ist der Text aus Johannes, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 3. Lasst mich lesen. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nicht sehen. Genau. Das ist der Text für heute und ich würde gerne beten und dann werden wir auf Gottes Wort hören. Mein Vater, der du im Himmel bist, du bist so lebendig, du bist so gewaltig, du bist so schön und wir danken dir so sehr für das Kreuz, wir danken so sehr, dass Christus in uns lebt, wir danken dir so sehr, dass du dich um die kleinen Kinder kümmerst, ich danke dir so sehr, dass du uns ein neues Leben in Christus geschenkt hast und ich bitte dich, Herr, dass du uns heute erwächst, dass du heute zu uns redest, dass du uns erneuerst, dass du uns stärkst, dass du uns dein Wort enthüllst, dass du uns dein Wort erklärst, denn wir könnten tausende Stunden reden und trotzdem nie etwas verstehen, wenn du uns nicht Ohren gibst zum Hören und Augen zum Sehen und ein Herz zum Verstehen. Und so bitte ich heute darum, dass du gnädig mit uns bist und dass du offenbarst, dass du in unserer Mitte bist. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Letzte Woche verkündigte unser Bruder Fabi, dass es heilsnotwendige Lehren und Wahrheiten im christlichen Leben gibt. Wahrheiten, von denen dein ewiges Heil abhängt. Lehren, welche geglaubt werden müssen, um in das Paradies einzugehen. Und für diese Wahrheiten, für diese heilsnotwendigen Wahrheiten, sollen wir kämpfen. Wir sollen dafür bereit sein zu leiden. Und dafür sollen wir einstehen, denn davon hängt die Ehre Gottes ab und das ewige Schicksal von Menschen. Diese Worte von Jesus, welche ich gerade gelesen habe, ist eines von diesen heilsnotwendigen Wahrheiten, die man glauben muss und erlebt haben muss, um in das Königreich Gottes einzugehen. Hört nochmal die Worte von unserem König, Jesus. Er sagt heute zu uns allen, er sagt zu der Welt, er sagt es zu dem Mann Nikodemus, wahrlich, wahrlich, das heißt, Amen, Amen, so ist es, sagt Jesus. Ich sage dir, wenn jemand nicht von oben geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus sagt hier klipp und klar, dass wenn ein Mensch nicht von oben geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ein Mensch, wenn er nicht noch einmal neu geboren wird, so kann er nicht das Königtum des Himmels erreichen. Wenn ein Mensch nicht vom Thron Gottes ein neues Leben empfängt, so wird er das Reich Gottes nicht schmecken. Eine Seele, ein Sünder, der nicht himmlisches Leben empfängt, wird verloren gehen. Egal wie viel gute Werke ein Sünder meint, getan zu haben im Leben, wenn er nicht von neuem geboren wird, so wird er in die Hölle gehen. Das ist, was Jesus hier sagt. Das ist nicht, was ich sage, sondern das ist, was er spricht. Aber ist es nicht erstaunlich, dass obwohl die Lehre der christlichen Wiedergeburt eine so wichtige und lebensnotwendige und heilsentscheidende Lehre ist, dass sie in unseren Kirchen in Deutschland scheinbar völlig abhanden gekommen ist? Sie scheint nicht mehr präsent zu sein in unseren Herzen, geschweige denn auf unseren Kanzeln. Die Menschen reden über vieles, aber nicht, was es heißt, von Gott selbst aus den Toten auferweckt worden zu sein. Stell dir mal vor, ich würde heute in eine Freikirche an einem Sonntag gehen und zu einem Christen und ich würde ihnen einen Stift und ein Blatt weißes Papier geben und sagen, schreibe hier mir eine biblische Definition auf, was Jesus meint mit seinen Worten, von oben geboren zu sein. Erkläre es mir in einfachen Worten. Gib mir verschiedene Bibelstellen, welche deine Definition stützen und schreibe dazu, wie oft hast du diese Lehre deinen eigenen Kindern erklärt, bei denen du die Verantwortung hast, sie christlich und gottesfürchtig zur Rettung in Jesus zu erziehen. Wie viele würden mich schief anschauen? Wie viele wüssten noch nicht einmal, wovon ich rede, wenn ich von der neuen Geburt rede? Wie viele wären verwirrt und hätten keine Ahnung, wovon ich überhaupt rede? Aber zeigt das nicht, in was für einem schrecklichen Zustand unser Land ist? Zeigt das nicht, wie furchtbar kalt wir geworden sind in den Lehren Gottes und wie wir abgefallen sind von der gesunden biblischen Lehre? Dass wir lauwarm geworden sind und den Herrn verachten und mehr auf menschliche Weisheit und menschliche Kraft vertrauen und auf Prinzipien und auf wie viel wir machen können, wie viel wir leisten können und nicht was Gott tut, was Gott machen kann? Aber ohne gesunde Lehre kann ein Kind Gottes niemals gesund wachsen und ein gesundes christliches Leben führen. Wir haben oft mit Depression und Leid und Sünde zu kämpfen. Warum? Weil wir nicht die Basics von Jesus Christus kennen und sie leben. Das ist der Grund, warum wir mit so vielen Sünden zu kämpfen haben. Die Lehre von der neuen Geburt ist eine der grundlegendsten Unterweisungen in dem Leben eines Gläubigen. Es ist die erste Doktrin unter den Füßen von Jesus. Es ist eine der gewichtigsten Lehrsätze in der Schule Gottes. Sie beschreibt die einfache Rettung eines Sünders. Die Rettung eines Sünders. Die Befreiung von den Ketten der Sünde. Sie ist gleichbedeutend mit der Lehre der Rechtfertigung aus Glauben, die besagt, dass der gerechte, heilige Gott uns schuldige Sünder aufgrund des Lebens und des stellvertretenden Leidens von Jesus für unsere Sünden gerecht spricht vor seinem Thron und uns alle Sünden und Schulden und Übertretungen vergibt und uns die Sünden nicht mehr anrechnet, sondern uns so behandelt wie den gerechten Jesus selbst. Das ist eine grundlegende Lehre. Das ist ein Basic. Es ist nichts Kompliziertes. Es ist das Einfachste, die einfachste Lehre des christlichen Glaubens. Die Lehre von dem himmlischen Leben in der Seele eines Menschen ist so grundlegend wie die gesunde Lehre der Buße. Welche ist die tägliche, beständige, wiederholende Umkehr von Sünde. Buße, die Trauer über Sünde, der Hass gegen die Sünde, der Abscheu der Sünde, der Ekel der Sünde, das ist, was Buße ist. Das ist eine gesunde, normale, basic Lehre des christlichen Glaubens. Ist nichts Kompliziertes. Sie reiht sich ein in den gesunden Lehren von Gebet, dem christlichen Dienst, der Totenauferstehung am letzten Tag und dem ewigen Gericht, wie auch die Glückseligkeit des Himmels. Das sind die grundlegenden ersten Lehren des christlichen Glaubens. Sie sind nicht vor Fortgeschrittene. Das ist, was wir als allererstes lernen, wenn wir Christen werden. Die Lehre der neuen Geburt wird in der ganzen Schrift gelehrt. Die Geburt aus Gott ist in der Schrift wie ein Diamant mit vielen Facetten und wird in vielen verschiedenen geistlichen Bildern in der Schrift ausgedrückt. Jesus beschreibt sie hier, das neue geistliche, himmlische Leben als eine Geburt aus Gott in uns entsteht bei dem Rettungsakt Gottes ein neues Leben. Ein neuer Mensch wird kreiert. Ein geistlicher Mensch wird geboren. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Es ist eine Facette, die Jesus hier beschreibt, von dem geistlichen Leben. Es ist eine Geburt aus Gott. In einer anderen herrlichen Farbfacette dieses einen Leerdiamantens, wenn ich so in Bildern sprechen darf, ist in der Geschichte im Paradies. Ihr kennt die alte Geschichte, der Teufel kam und er verführte die Frau und er brachte sie auf seine Seite in der Rebellion gegen Gott und sie wurde infiziert mit der Sünde und sie war, wie man sagt, eine Kumpanin in der Gefolgschaft des Teufels selbst. Sie wurde, als sie von der Frucht aß, zu einer Feindin Gottes. Sie stellte sich auf Satans Seite. Und was, wie heißt es in der Geschichte? Wie lesen wir in Genesis Kapitel 3, drei Kapiteln nach der Bibel? Was macht Gott? Er selbst kommt und rettet sie aus seiner Hand. Was macht er? Es heißt, Gott setzt eine Feindschaft zwischen den beiden. Gott macht eine Feindschaft, ein Hass zwischen dem Teufel und Eva. Gott machte aus Eva eine Feindin des Teufels. Das ist eine Facette der neuen Geburt. Man wird zu einem Feind des Teufels. Und so wurde der Teufel ihr zum Feind. An diesem Tag auf dem Berg in Eden entstand ein heiliger Krieg zwischen dem gefallenen Erzengel und der neuen Freundin Gottes. Es erhob sich, wenn ich weiter in dieser Sprache reden darf, eine geistliche Schlacht zwischen der Schlange der Ungerechtigkeit und zwischen der Frau des Glaubens, die dann, als sie von Neuem geboren wurde, auf der Seite Gottes stand und für die Sache Gottes kämpfte. Aber dieses Gefecht ist nicht nur zwischen Satan und Eva gewesen, sondern es heißt in dem Text in Genesis Kapitel 3, lest es nach, dass dieser Krieg sich in der ganzen Geschichte hindurch zwischen ihren Kindern offenbart. Denn entweder ist ein Mensch auf dieser Erde ein Sohn des Teufels oder er ist ein Nachfahre der Frau. Ein Mensch ist entweder in der Reihe Satans, in der Familie Satans, oder er ist in der Familie Gottes, in der Familie von Eva. Entweder ist man ein Satanskind oder ein geistlicher Nachfahre der Frau. Und dieser Krieg offenbarte sich in Genesis 4 zwischen den Zwillingsbrüdern Kain und Abel. Abel, ein gerechter Mann, der glaubte, aus Gott geboren, der die Gerechtigkeit tat nach dem ersten Johannesbrief. Und sein Bruder Kain, der aus dem Bösen war und der seinem guten Vater, dem Teufel, alle Ehre machte, indem er seinen eigenen Bruder ermordete und log und betrog und sein eigenes Leben lieber stellte als Gott. Es ist eine Farbfacette des geistlichen Lebens aus Gott. Paulus nennt es eine Auferstehung aus den Toten. Die Herrlichkeit des Vaters berührt unsere Seele und unser toter Geist wird zu einem neuen Leben erweckt, sodass wir der Sünde gestorben sind und innerlich in unserer Gesinnung zu Sklaven Gottes wurden. Wir sind, wenn wir von Neuem geboren sind, Sklaven der Gerechtigkeit. Das sind goldene Ketten der Liebe um unsere Hände. Wir müssen Gott anbeten und wir müssen das Gute tun an unserem Nächsten. Das ist, was die neue Geburt ist. Mose beschreibt sie als eine Beschneidung des Herzens. Bevor ein Mensch von Neuem geboren wird, lebt er als ein Gotthasser auf dieser Erde. Und in dem Moment, wo Gott das Herz beschneidet, fängt er erst an, Gott zu lieben. Das ist, was die Lehre der neuen Geburt ist. Und deshalb sagt Jesus, dass wenn wir nicht von Neuem geboren werden, wir niemals den Himmel erreichen können. Denn wenn ein Mensch nicht von Neuem geboren ist, dann ist er ein Sohn des Teufels, er ist ein Feind Gottes, er hasst Gott, er ist ein Sklave der Sünde. Und der einzige Platz für so ein abscheuliches Wesen ist die Hölle. Nirgendwo anders gehört ein Sünder hin. Er liebt seine Sünde mehr als Gott und es gibt keinen Platz auf Erden oder im Himmel, wo er hingehört. Wir Sünder unter dem Himmel müssen neu werden, eine neue Kreatur. Wir Sünder sind von Natur aus nicht passend für den Himmel, sondern wir müssen passend gemacht werden für die Gemächer des Höchsten. Wir Menschen sind von Geburt an so verdorben, so unrein, so sündig, dass Gott uns nicht einfach mit ein paar Ratschlägen, mit ein bisschen Psychologie, mit ein bisschen Wohlstand uns reformieren kann. Er kann uns nicht einfach ein paar Regeln geben und dann ist alles in Ordnung. Nein, unser Problem liegt viel, viel, viel tiefer. Unser Problem ist, dass die Sünde unser Herz, unsere Seele und unser Verstand, ja unsere ganze Natur verseucht hat und durchdrungen hat mit teuflischer Bosheit. Gott muss uns, um in den Himmel zu bringen, aus uns einen neuen Menschen machen. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Der heilige Sühnetod von Jesus am Kreuz ist so mächtig, ist so gewaltig, ist so grandios, ist so vollkommen, dass er aus der alten Schöpfung sie wiederherstellt und aus uns, Söhnen des Teufels, Kinder des lebendigen Gottes macht. Das ist, was das Kreuz bedeutet. Er macht uns neu. Wir werden zu Freunden Gottes. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes nicht von dieser Welt, sondern wir sind Heilige. Du bist ein Heiliger, eine Heilige. Lasst uns den Kontext anschauen, in dem Jesus diese Lehre der neuen Geburt aussprach. Nachdem wir ein bisschen in die Breite gegangen sind, lasst uns ein bisschen in die Tiefe gehen. Der Kontext fängt an im Johannesevangelium Kapitel 2, Vers 13. Wenn du mitlesen willst, ich werde es einfach nur beschreiben, was alles geschieht, bis hin, wo Jesus anfängt, von der neuen Geburt zu sprechen. Der Zusammenhang ist, Jesus zieht hinauf nach Jerusalem zum Pascha-Fest und er und seine Familie und seine Jünger, sie ziehen ein in den Tempel Gottes. Und Jesus sieht, dass die wahre Anbetung von Jahwe zu einem Geschäft und zu einem Gewinn gemacht wird. Und er flechtet eine Geißel aus Stricken, aus Seilen und er treibt die Wechsler aus dem Tempel. Er stieß die Tische der Taubenverkäufer um und im heiligen Zorn sagte er, mach das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhaus. Und so offenbarte Jesus seine Messianität mit diesem gewaltigen Zeichen seiner Vollmacht. Die geldgierigen Juden waren verärgert, dass er ihr Geschäft zerstörte. Und sie forderten ihn heraus, dass er ihnen ein Zeichen präsentierte, warum er das tun darf. Und Jesus sagt, brech diesen Tempel nieder und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Jesus meinte damit seinen eigenen Körper. Er als Mensch, welcher vor ihnen stand, war ein Tempel Gottes. Weil Jesus, der ewige Gott ist, der als Mensch auf die Erde kam. Und er sagte, wenn ihr mich getötet habt am Kreuz, wenn ihr diesen Tempel niedergebrochen habt, dann werde ich mich selbst von den Toten auferwecken. Das ist, was Jesus sagte. Und dann heißt es in Vers 23, als er aber am Pascha-Fest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus aber selbst vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Jesus blickte in das Herz eines jeden Menschen und er wusste ganz genau, was in diesem Herzen drin steckt. Man konnte Jesus nichts vormachen. Dann heißt es, dass in dieser Nacht, als Jesus in Jerusalem war, ein Mann zu Jesus kam. Ein Pharisäer namens Nikodemus. Und dieser Nikodemus, er war ein Oberster der Juden, ein angesehener Mann. Er war religiös über beide Ohren aufgewachsen in der Tora. Und Nikodemus hatte eine tiefe Herzensfrage bei sich. Seine Frage war folgendes: Wie kann ich das Reich Gottes sehen? Das ist die Herzensfrage von Nikodemus gewesen. Wie kann ich das Reich des Messias sehen? Er war sich nicht sicher. Er hatte keine Heilsgewissheit. Er hoffte zwar, dass seine Werke und seine selbst aufgerichtete Gerechtigkeit sein ausreichen würden, um in das Paradies zu kommen, aber sein Gewissen plagte ihn, weil sonst würde er diese Frage nicht stellen. Wie kann ich das Reich Gottes sehen? Das ist die Frage, mit der Nikodemus bei Nacht zu Jesus kommt, in seinem Herzen. Und Nikodemus war der Lehrer Israel. Er war im ganzen Land bekannt. Und das ist absolut schrecklich, was das eigentlich zeigt, wie geistlich bankrott ganz Israel war zu der Zeit von Jesus. Der Lehrer Israels weiß nicht, wie er in das Reich des Messias kommt. Es wäre vergleichbar mit, wenn der Leiter der evangelischen Kirche in Deutschland, der seit seiner Kindheit die Bibel kennt, 5 Jahre Theologie studiert hat, jahrzehntelang im ganzen Land lehrt und predigt, und dann eines Tages hört er einen gottesfürchtigen Laien auf der Straße predigen und er kommt zu ihm bei Nacht und sagt, hey, wie komme ich eigentlich in den Himmel? Genau das ist, was diese Geschichte hier zeigt. Das ist absolut bankrott. Geistlich am Ende war dieses Land Israel. Aber nun, als Nikodemus zu Jesus kam, sprach er diese Worte nicht sofort, denn der Anstand und die Sitte der Bewunderung und des Lobes müssen natürlich bewahrt werden. Und deshalb fängt er den Lehrdiskurs wie folgt an. Er sagt, Meister, in Vers 2, Meister, Lehrer, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus, der das Herz von Nikodemus sieht, antwortet seine Herzensfrage und spricht, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von oben geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus schneidet sofort radikal in das Gewissen von Nikodemus. Der Lehrer Israels spricht zu dem König von Israel zurück und sagt, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Nikodemus versteht die Analogie. Er hört, es geht um eine Geburt, aber wie kann ich das machen, wenn ich alt bin? Wie mache ich das? Wie kann das sein? Wie geschieht das? Wie passiert das? Wie erlange ich das? Und er selbst gebraucht die einzige Analogie, welche er selbst versteht. Er sagt, in Vers 4, er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Ist doch verrückt, oder? Stell dir mal vor, heute oder morgen früh steht dein 50, 60-jähriger Sohn an der Matte und er sagt zu dir, Mutter, ich muss noch mal in den Leib von dir eingehen und noch mal geboren werden. Das wäre absolut verrückt, oder? Nein. Es zeigt, dass Nikodemus irdisch gedacht hat. Er hat fleischlich gedacht. Er hatte keine geistliche Erkenntnis. Er verstand das erste Prinzip im Reich Gottes nicht. Es ist so, als ob ein Seeadler, der die Höhen des Himmels kennt, Donner und Blitz und die Weiten des Horizontes. Und er kommt hin zu einem Maulwurf und versucht ihm diese Dinge zu erklären. Und der Maulwurf sagt, kann ich im Himmel graben? Nein. Genau so versteht ein Sünder nicht die geistlichen Dinge, bis Gott in seinem Leben ein Werk tut. Und Jesus beschreibt und fängt an, die Lehre deutlicher und direkter zu sagen. Jesus antwortet und spricht zu ihm Folgendes. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist Gottes geboren ist, das ist Geist. Nikodemus wunderte sich über diese Worte von Jesus und Jesus sagt zu ihm, wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, wo er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist Gottes geboren ist. Jesus bezieht sich mit der Aussage Wasser und Geist auf den Propheten Hesekiel. Wieder ein anderes Bild, eine andere Facette aus dem geistlichen himmlischen Leben. Und Hesekiel sagt, dass Gott die steinernen, götzendienerischen Sünder um seines heiligen Namens willen rettet und begnadigt, indem er ihre Herzen, ihre Seelen durch seinen heiligen Geist, durch das Wasser des Lebens aus dem Himmel reinigt und verwandelt und erneuert. Das ist ein anderes geistliches Bild für das himmlische Leben in den Schriften. Nikodemus, er wusste sofort, weil bei den Juden war das richtig cool, du musstest nur eine Phrase sagen und sie kannten direkt ganz viele Bibelstellen, aber bei uns heutzutage ist das nicht mehr so. Leider, leider. Jesus sagt hier, dass der Heilige Geist in dem Vordergrund der neuen Geburt ist. Er ist in dem Vordergrund der neuen Geburt. Der Heilige Geist, der oben im Himmel thront, das Wasser des Lebens, er kommt und verwandelt, erneuert, kreiert eine neue Schöpfung. Weil er selbst Gott ist, kann er das Leben schenken. Man kann den Geist nicht manipulieren, man kann ihn nicht bändigen. Er ist wie Wind, er weht, wo er will. Aber Nikodemus konnte das nicht akzeptieren. Er spricht im Vers 9. Er antwortet und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Was er damit meint ist, wie kann ich das tun? Wie erlange ich das? Er konnte unmöglich akzeptieren, dass das ein Werk absolut nur vom Heiligen Geist ist. Nikodemus hat viel studiert, viele Opfer gebracht, Almosen gegeben, ist in die Synagoge gegangen und all seine Werke konnten ihm kein neues Leben geben. Er konnte nichts tun, nichts leisten, um das ewige Leben zu empfangen. Jesus sagt, es ist der Geist. Es ist der Geist. Er weht, wo er will und wann er will und wenn er es tut, dann wirst du seine Kraft spüren, seine Gegenwart merken und es erleben und schmecken, was das neue Leben ist. Denn wie du den Wind in den Bäumen des Waldes hörst und spürst, so wirst du den Geist des Lebens hören und spüren oder leben in deinem Leben. Jesus sagt zu Nikodemus, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Und jetzt nach all dem, was ich bisher gesagt habe, was ist mit dir? Verstehst du das? Begreifst du das? Lass mich heute Morgen ein bisschen direkter fragen, bist du von Neuem geboren? Bist du von Neuem geboren? Bist du eine neue Kreatur geworden? Bist du ein echter Christ? Geist aus Geist, Leben aus ewigem Leben. Weißt du, wovon ich rede? Ist das eine Realität in deinem Leben? Oder betrügst du dich selbst? Oder denkst du nur, das ist einfach religiöse Faselei? Kann man wissen, dass man von Neuem geboren ist? Hey, ich hoffe, dass du weißt, dass du schon mal geboren wurdest, oder? Lass mich euch einen Lehrsatz sagen. Jesus sagt, von oben geboren zu sein. Alles, was von oben geboren ist, trachtet nach dem, was oben ist. Ein Christ dürstet nach geistlichem Leben, nach Geistlichkeit, nach Gott. Er trachtet nach ihm, er verlangt nach ihm. Er sucht Gottes Nähe, seine Gegenwart. Er will mehr von dem dreieinigen Gott, von dem Schöpfer, mehr von ihm verstehen, ihn mehr sehen, mit ihm sein. Und selbst wenn du fällst in Sünde, siebenmal fällt der Gerechte, aber siebenmal steht das Kind Gottes auf und dürstet nach Gott und will wieder zurück zu ihm. Beten ist für ein Kind Gottes wie Atmen. Bibel lesen ist für ihn wie Brot und Speise. Wenn er sein Atmen vernachlässigt, tun ihn seine geistlichen Lungen weh. Sein Gewissen empfindet Schmerzen. Warum? Weil er mit Gott reden muss. Mit Gott, mit seinem Vater, mit dem, der ihm ewiges Leben gegeben hat. Das einzig Gute, das einzig wirklich unendliche Gute in seinem Leben. Wenn er die Bibel nicht liest, dann wird sein Geist ermattet und schwach. Jeder, der von neuem geboren ist, erlebt Jesus Christus. Jesus zu lieben. Nicht irgendeinen Jesus. Nicht den Jesus der Muslimen. Nicht den Jesus der Welt, sondern den Jesus der Bibel. Der Gottmensch. Der Gott, der Mensch geworden ist. Wir lieben alles an ihn. Wir lieben seine Stimme. Wir lieben seine Worte. Wir lieben seine Haare, die schneeweiß sind. Wir lieben sein Opfer. Wir lieben, dass er am Kreuz für solche Sünder wie für uns gestorben ist. Wir lieben alles an ihn. Wir wollen ihn. Wir denken an ihn. Oh, darauf kommen wir immer wieder zurück, ihn zu lieben. Es ist Leben für einen Christen. Wer von oben geboren ist, lass mich euch das sagen, der erkennt erst seine Sünde wirklich. Bevor wir zu Jesus gekommen sind, da liebten wir unsere Sünde. Aber nun erkennen wir sie nicht nur oberflächlich, sondern wir erkennen die Tiefe unserer Sünde. Wir erkennen, dass die Sünde bis in die tiefsten Kammern unseres Herzens erreicht. Wenn du von Neuem geboren bist, dann erst fängst du an zu erkennen, wie gottlos du bist, wie schmutzig, wie unrein, wie pervers, wie habsüchtig, wie mörderisch, wie verdorben du eigentlich wirklich bist. Aber ich sage dir, oh Kind Gottes, keine Sorge, wenn du deine Sünde so erkennst, denn wir alle erkennen sie so. Wir alle erkennen, wie schrecklich wir eigentlich sind. Aber Jesus sagt in der Bergpredigt, glückselig bist du, wenn du arm im Geist bist, wenn du trauerst wegen deiner Sünde, wenn du elend und zerbrochen bist und dadurch sanft wirst, wenn du hungerst und dürstest nach Gerechtigkeit, in Gottes Reich wirst du in Fülle schmecken. Wer von neuem geboren ist, der will in die Gemeinde, er will mit anderen Christen sein. Er will mit anderen Christen sein. Mann, ein Kind Gottes. Das erste Prinzip ist, er geht in die Gemeinde, er geht zu denen, die genauso sind wie er, die genauso wie er von Gott geboren ist. Trifft das auf dich zu? Es gibt noch so viele andere Dinge als Markenzeichen, als Wesenszug eines neuen Lebens. Trifft das auf dich zu? Ich meine, ich bin schon eine Zeit lang Christ und ich habe viele Menschen in die Gemeinde kommen sehen und wieder weggehen sehen. Viele kamen mit Euphorie, viele kamen mit Motivation, viele gingen weg. Warum? Warum lassen sich viele wieder in den Strom der Welt treiben? Warum ist ihnen Jesus auf einmal wieder so unwichtig? Warum hassen diese Abgefallenen uns Christen so sehr? Warum wollen sie Gott nicht mehr haben? Warum trauern sie nicht über ihre Sünde, sondern lieben sie und fallen vom Glauben ab, um mehr von ihrer Sünde zu haben? Weil sie nicht von neuem geboren sind. Das ist eins der Gründe. Es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Aber wenn du wieder in die Gemeinde kommst und du nicht anders kannst, als in der Gemeinde zu sein, es ist ein Markenzeichen, dass man von neuem geboren ist. Nicht nur in eine Gemeinde, nicht in eine Gemeinde, die dir nach dem Mund redet und die dir sagt, hey, du kannst so viel sündigen, wie du willst, das ist doch alles Gnade. Weil das ist keine Gnade. Wisst ihr, wie man in Alaska Wölfe fängt? Wie die Eskimos das machen? Lasst es mich euch beschreiben. Ein alter, rauer Eskimo nimmt sich ein scharfes Messer und tunkt es in das Blut eines Kaninchen und wartet, bis es getrocknet ist. Und dann tut er es noch einmal und noch einmal, bis eine sehr gute, dicke Kruste um das scharfe Messer ist. Dann nimmt er den Schaft des Dolches und friert es in Wasser ein und tut diese Wolfsfalle mitten in einen düsteren Wald. Dann schreitet er von dann und nach ein paar Tagen wird er wiederkommen und sich sein Wolfsfell holen. Nicht weit davon entfernt ist ein junger Wolf mit schwarzem Fell und roten Augen. Und seine Wolfsschnauze riecht etwas Köstliches. Was ist das? Ein Geruch nach Blut bringt sein Herz in Wallung. Mit raschem Lauf kommt er an die Quelle seiner Gier und es ist für ihn ein Brunnen der Freude. Er beginnt, das eiskalte Eskimo-Messer anzulecken und wegen der Kälte des Eisens und des Waldes merkt er nicht die Schärfe. Aber was er kostet, ist reine Geilheit. Lasst mich euch das in so einer durchtriebenen Art und Weise sagen, damit man versteht, was hier vor sich geht. Er verliert sich in dem Blutrausch. Er merkt nicht, wie er selbst anfängt, sein eigenes Blut zu trinken. Wie er seine Zunge an dem Messer aufreißt und anfängt, in seinem eigenen Blut in Wallung zu geraten. Und nichts in dieser Welt kann ihn mehr stoppen und aufhalten. Der ganze Blutdurst seines Wesens muss unter allen Umständen gestillt werden. Der Wolf ist im Blutrausch und hat seinen eigenen Tod besiegelt und er will es und freut sich darüber. Und er will damit nicht aufhören. Und das, meine Freunde, ist eine Beschreibung für einen Sünder. Für einen Sünder, der nicht von neuem geboren ist. Seine Sünde ist ihm das Köstlichste und gleichzeitig das Tödlichste in seinem Leben, das ihn zerstört. Und so wie der Wolf seinen Untergang entgegensteht, so auch der Sünder in dem Blutrausch seiner Sünden. Wisst ihr, in einem Bild gesprochen, was die neue Geburt ist und in der Geschichte geredet, ist es folgendes. Ein König kommt in diesen düsteren Wald und er sieht das arme Geschöpf. Und der König macht aus dem Wolf einen Menschen. Einen Menschen. Und in diesem Moment, wo der Wolf zu einem Menschen geworden ist, ist der Blutrausch gestoppt. Der Mensch fühlt den Schmerz und die Kälte. Er erkennt, wie das Blut aus seinem Mund fließt. Und er ist erschrocken, was er hier eigentlich tut. Er leckt an einem Messer. Er kommt wieder zurück zum Verstand. Er greift nach dem Schnee, um den Schmerz seiner Zunge zu lindern. Er greift nach seinem Retter und umarmt ihn und dürstet nach seiner Wärme, nach seinem Mantel, nach seinem Schutz in der grausigen Kälte des Waldes und hofft von nun an, mit diesem wunderbaren Retter zu leben, der aus dem Wolf einen Mann machte. Das ist, was die neue Geburt ist. Aus einem Wolf wird ein Mensch, aus einem Sünder ein Heiliger. Tragt mich noch ganz kurz ein bisschen. Ich weiß, ich überziehe gerade ein paar Minuten, aber gebt mir gerade noch die Zeit. Es gab mal einen jungen Mann namens George Whitfield. Er lebte im 18. Jahrhundert in England, zu einer Zeit, wo die Kirche gottlos war und ihre eigenen Wege ging. Er studierte Theologie in seinen frühen 20ern. Er war fromm, äußerlich gesehen. Von Kindheit an getauft, er kannte die Bibel, fastete zweimal die Woche, gab Almosen und er schloss sich einen Heiligenclub an, mitten in der Kirche. Und das absolut Erstaunliche ist, jeder von uns, der diesen jungen Mann sehen würde, würde sagen, er ist ein Gläubiger. Er ist ein wiedergeborener Mensch. Es liegt daran, weil wir nicht mehr in die Tiefe, nicht mehr das Herz des Christentums verstanden haben. Es ist nicht eine äußerliche Schale, ein Christ zu sein, sondern es ist innerlich. Und dieser junge Mann, er bekommt ein Buch geschenkt, das heißt das Leben Gottes in der Seele eines Menschen, wo es um die neue Geburt geht. Und das schnitt so tief in seinem Herz hinein, weil der Autor sagte, du kannst äußerlich christlich leben, aber innerlich tot sein. Und er fing an, mehr zu beten, mehr zu arbeiten, mehr Almosen zu geben, aber es half alles nichts. Nichts passierte. Er hörte auf, mit Leuten zu reden, ging in die Wildnis, trennte sich von seinen besten Freunden, verkaufte seine Habe, er fastete sich bis in den Tod. Und es endete damit, dass er sich am Rande des Todes Zustand einem Arzt offenbarte. Und für 4 Wochen lag Whitfield zwischen Tod und Leben an seinem Bett gefesselt. Und all seine Mühe war vergebens. Nichts hatte sich geändert. Er hörte hunderte Male das Evangelium vom Kreuz. Hunderte Male in seinem Bibelstudium hörte er, dass Jesus am Kreuz für ihn gestorben ist. Aber nichts passierte. Und dann liegt er da in seiner Sünde, am Rand des Todes, an seinem Bett gefesselt, als ein bankrotter, elender Sünder. Und wisst ihr, was passiert ist? An diesem Tag, als er dort lag, auf einmal empfing er neues Leben von Gott. Hat nichts getan. Er lag dort, krank, halb tot, und auf einmal erkannte er es. Er sah auf einmal konnte er sehen, er konnte auf einmal hören, er wusste, wow, Jesus ist wirklich für mich am Kreuz gestorben, wow. Und auf einmal war alles anders. Bibel war anders, Leben war anders, alles war anders. Er hat nichts gemacht, es war ein Geschenk Gottes. Und ich kann von mir nicht behaupten, als Christ, so edel, als ich noch verloren war, so edel gesinnt gewesen zu sein wie Whitfield. Er suchte nach dem Leben, aber in mir war keine Suche. Wisst ihr, wie ich war, bevor ich zu Jesus gekommen bin? Ich war ein Teufel im Fleisch. Ich war eine Geburt aus der Hölle, die nicht tauglich ist für dieses Leben. Ich war ein schreckliches Monster aus der Unterwelt, ein Tempel eines Dämons, der ganze Himmel wünschte, dass ich verdammt werden würde. Und wenn du mich wirklich gekannt hättest, mein Herz, dann hättest du zu mir gesagt, töte dieses Ding, es ist nicht wert, dass es am Leben bleibt. Ich liebte meine Götter, ich liebte meine Götzen, ich liebte meinen Götzendienst, und es drückte sich ein bisschen aus in Alkohol, Partys, Sex, Lügen, Fantasie. Ich hasste alles Gute, ich hasste meine Familie, ich hasste die Weisheit, ich hasste die Gemeinde, ich hasste das Leben und vor allem hasste ich Gott. Ich hasste Gott, ich hasste seinen Lobpreis, ich hasste ihn, ich wollte nichts mit ihm zu tun haben, wirklich, ohne Witz jetzt. Ich bin an eine dunkle Kreuzung einmal gegangen und habe gesagt, Teufel, ich verkaufe dir meine Seele, weil ich nichts mit Gott zu tun haben wollte. Das ist, wer ich war. Und das ist keine Übertreibung, sondern das ist wirklich, wer ich war. Ich war nichts. Ich war der Dreckigste der Dreckigsten. Ich war abscheulich. Ich wollte Gott nicht. Ich wollte nichts mit ihm zu tun haben. Ich wollte diese ganze Sache hier nicht mit dem Christentum. Ich war ein Feind Gottes, ein echter Teufel. Wisst ihr, was passiert ist? Eines Tages, als ich 18 war, an einem Abend, kam er zu mir. Er brach meinen Stolz, indem er mir an einem Abend offenbarte und mich davon überzeugte, dass ich in die Hölle komme. Das ist der Weg, wo ich hinkomme. Und in meinem Elend rief ich ihn an und fing an, in der Bibel zu lesen. Aber nichts passierte. Und eines Abends, da durch einen anderen Bruder erzählte mir jemand von dem Kreuz. Ich hatte es unzählige Male gehört, dass Jesus sein Blut für mich vergossen hatte. Und ich saß da und ich hörte, er ist für mich gestorben. Er ist für mich gestorben. Für mich. Ich glaube das. Ich glaube, dass er für mich gestorben ist. Und an diesem Moment, auf einmal war alles anders. Ich wusste, Jesus lebt, Auf einmal wollte ich in die Gemeinde gehen. Ich wollte nicht mehr mein altes Leben leben. Und jedes Mal, wenn ich gesündigt habe, schmerzte mein Herz. Das ganze Alte äußerlich fiel Stück für Stück ab. Ehre sei Jesus. Geht hin und fragt meine Mutter. Die hat gesagt, als ich gerettet wurde, endlich ist Frieden ins Haus eingekehrt. Das hat sie gesagt. Einer meiner Klassenkameraden sagte einmal zu mir, als ich angefangen hatte, ihm von Jesus zu erzählen, hey, ich habe gedacht, du wärst der Antichrist, weil du so schlimm bist. Okay? Also ich war einfach ein Sünder und er hat mich gerettet. Es ist so wunderschön, die neue Geburt. Ein neues Leben aus Gott. Man kann es nicht faken. Man sieht, es macht alles klar, es macht alles Sinn. Jesus sagt, wenn jemand von Neuem geboren ist, so wird er das Reich Gottes sehen. Das ist ein Versprechen. Du, der du von Neuem geboren wirst, du wirst Gott sehen. Du wirst ihn sehen in seiner Herrlichkeit. Oh Mann, was für ein Tag wird das sein. Ehre sei dem Herrn. Gottes Segen euch.